Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Zweite Folge in Folge. Ohne dass jemand krank geworden ist. Liegt vielleicht daran, dass wir die und die von letzter Woche hintereinander aufgenommen haben.
Aus Gründen.
Ja.
Aus Gründen, wie letztes Mal schon erwähnt. Fühlt sich fast so an, wenn wir so lange in der Pause waren. Aber nee, wenn du das heute hörst, also sprich am 20.12., dann haben wir schon ein paar Stunden auf dem Buckel, weil dann war nämlich wieder unsere Staff im Charity, beziehungsweise ist immer noch eine schöne Geschichte, die wir jedes Jahr hier in Nürnberg und Berlin zelebrieren, machen und umsetzen. Wolfi, erzähl doch mal, was ist denn der Style im Spendenmarathon?
Der Spendenmarathon findet jedes Jahr kurz vor Weihnachten statt. Da nehmen wir uns die Zeit, sich mal ganz intensiv wichtigen regionalen sozialen Einrichtungen zu widmen, sie vorzustellen, die tolle Arbeit einfach mal Lob zu hudeln und Geld zu sammeln natürlich für die Einrichtung, damit sie noch mehr leisten können. Zum Teil geht es darum zu überleben, dass solche Vereine überhaupt stattfinden können. Und da haben wir wieder, ich glaube, eine richtig gute Auswahl getroffen. Klick dich mal in die StarFM-App, starfm.de, da findest du alle Infos. Ja, und dann gibt es einfach diese Tage, die ganz im Zeichen von gutem Tun stehen. Und das ist so eine Tradition geworden, dass man sich kurz vor Weihnachten trifft. Man kauft einen Baum, man geht auf einen Glühmarkt und man kommt eben zu StarFM, gibt ein paar Euro ab und hat eine gute Zeit. Wir haben Bands eingeladen, Ludwig Hart mit dabei, Nestor werden auftreten, deine Cousine wird am Start sein. Man trinkt ein Bierchen, man trinkt einen Kaffee und ja, lässt Euro da und bekommt, ich glaube, eine gute Zeit hier.
Absolut.
Und wir sind, ich glaube, mit voller Leidenschaft dabei und extrem am Arsch danach, weil das Ganze so unfassbar positiv anstrengend
ja.
ist.
Ja, und man muss dazu sagen, Wolfi, du machst es mit Chris 3 Tage lang in Berlin.
Richtig.
Nonstop. Wir sind ab seit Donnerstag dann, wenn du das jetzt hörst, also quasi seit gestern mit dabei und ziehen da auch voll durch und macht einfach jedes Jahr aufs Neue Spaß. Ich sitze jetzt hier auch gerade im Studio vor dem Spendentisch, also vor dem Gabentisch, weil wenn du Bock hast, vorbeizukommen, nimm dir eine CD mit, nimm dir eine Schallplatte mit oder ein Shirt, wirf ein bisschen eine Spende irgendwie in die Box und tust was Gutes damit und vielleicht greifst du ja auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk ab. Also einfach eine super schöne Zeit, es sind super schöne Tage, es macht immer super viel Spaß und uns kannst du eben auch treffen, Wolfi in Berlin, mich in Nürnberg und ja. Aber du bist ja ganz hart gesotten, du kommst ja nach Berlin dann auch noch nach Nürnberg.
Wir haben uns vorgenommen, zumindest ein Abschlussbier hier noch zusammen zu trinken, weil wir doch ein bisschen früher fertig sind, uhrzeittechnisch. Reicht es noch, einen Zug zu nehmen, hier runterzufahren? Und ich will mir nämlich eigentlich diesen einen Moment auch nicht entgehen lassen. Das war mein weirdester Spendmarathon-Moment, als ich zum ersten Mal mit dabei war. Dann haben alle alles gegeben, haben wirklich viel gearbeitet, Überstunden geschoben. Man hat hunderte Leute getroffen, dann die Konzerte, emotional alles extrem aufgeladen, alle auch erschöpft am Ende. Und dann kommt so dieser große Moment, indem man das Tempo mal ein bisschen runternimmt, indem die Spendensumme verkündet wird und der Verein freut sich und so weiter. Und dann war ich zum ersten Mal hier in diesem Studio mit dabei und dann haben sich alle versammelt, der Verein, die Mitarbeiter, die Kollegen und ich fange so an zu reden, nochmal so ein paar Worte, so zusammenfassend und guck nach links, heult, guck nach geradeaus, heult. Alle waren am Heulen. Keiner konnte mehr irgendein Wort sagen. Alle waren am Heulen und Flennen. Und ich war so der Einzige, der noch irgendwie 5 Worte zusammenstammeln konnte.
Da sind wir auch immer sehr froh, dass du das dann machst. Weil es einfach so ein emotionaler Moment ist.
Ich krass,
finde, ja, aber man muss ja auch dazu sagen, für die Charity oder für den Spendenmarathon ist es immer so, dass es immer ganz, ganz viel Vorarbeit ist. Und wir fangen da meistens im September an. Und man packt da so viel Energie, so viel Herzblut rein. Und dann sieht man, man ist ja auch diese 2-3 Tage hier im Studio und bekommt mit, wer so reinkommt. Und da ist durch alle Gesellschaftsschichten, ist alles mit dabei, aber jeder gibt was, was auch nicht selbstverständlich ist. Und auch kleine Kinder, die dann irgendwie ihre Sparbüchsen abgeben und sagen, ich habe die ganze Jahr irgendwie die Hälfte von meinem Taschengeld weggepackt und
heftig,
so.
Ja.
Und es macht so viel mit einem. Und das vermischt sich ja auch so. Jetzt hatten wir letztes Jahr oder die letzten Jahre auch schon ganz viele Creepies dann immer hier und so, die dann mitgemacht haben. Und ich finde, das ist so was Schönes. Das ist so wholesome, weil du einfach merkst, so beschissen die Welt auch gerade ist, irgendwie sind die anderen einem dann doch nicht egal. Richtig. Und da halten dann doch irgendwie alle zusammen. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Moment, und da waren ja Summen dabei, also von, ich glaube, das Höchste, was wir hatten, waren 150.000 Euro.
Allein hier in Nürnberg insgesamt waren wir ja schon über 250.000 ja. Und so, die wir da pro Jahr eingenommen haben.
Und dann wird dir das so bewusst und dann stehst du hier und dann guckst du in die Augen des Vereins, die dann teilweise ja auch auf dieses Geld angewiesen sind und wie die sich freuen, und das macht einfach ganz viel mit einem, und ich finde, das passt so ganz hervorragend zu kurz vor Weihnachten. Dann geht man hier auch raus mit so einem schönen Gefühl und man hat irgendwie, ja, irgendwie so diesen Vibe, dass mit der Welt doch noch alles irgendwie ein bisschen in Ordnung ist.
Also, wer sich da jetzt von dieser Lobeshymne anstecken hat lassen, klick dich mal in die StarFM-App, starfm.de. Da findest du alle Infos. Man kann natürlich immer noch spenden, wer möchte. Und man kann zum Beispiel auch eine von den Toten Hosen signierte Gitarre gewinnen, dieser Tommeler. Also, wer dann los möchte, einfach 10 Euro spenden und schon hast du dir eins gesichert. Ist wirklich für eine tolle Sache.
Absolut. Und das finde ich das Schöne, dass es ja einfach unter diesem StarFM-Deckmantel funktioniert, unter dem auch die Creepy existieren darf. Und deswegen finde ich das schön. Also falls du das noch hörst rechtzeitig, dann komm rum und feier mit uns. Aber darum soll es heute ja gar nicht
gehen.
Nicht
nur zumindest.
Nicht nur, aber jetzt haben wir lange ausgeholt, warum wir heute hintereinander.
Ja, ist uns wichtig. Ich glaube, das ist schon okay.
Hintereinander aufnehmen. Aber genau, das ist es halt, ne? Herzensprojekt. Ich hatte eigentlich auch noch was anderes aufgeschrieben, bevor wir zum heutigen True Crime Fall kommen, den ich rausgesucht habe. Ich muss nämlich berichten, wir waren hier jetzt einige Zeit krank zu Hause.
Wir waren
ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich habe ganz viele Filme geguckt, was man halt so tut, wenn man krank auf der Couch oder im Bett liegt. Und habe tatsächlich Long Legs mit Nicolas Cage endlich angeguckt. Kennst du den?
Long Legs.
Der war ganz, ganz gehypt.
Ah, ich weiß, welches
stabiler
ist. Ich habe aber nicht gesehen.
Ja. Sehr stabiler Film. Hab mir ein bisschen was anderes erwartet, aber war sehr, sehr gut. Und dann war ich vor, ich weiß gar nicht mehr wann, im Kino und habe mir Terrifier in Berlin angeguckt.
Der dritte.
Terrifier 3.
Und? Diese Enttäuschung in den Augen.
Also von den Kills her, ungelogen, war super, ne? Also brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber vielleicht mache ich mich damit jetzt auch komplett unbeliebt, aber who cares? Also erstmal hätte der Film echt eine halbe Stunde kürzer sein dürfen, weil da so viele Handlungsstränge und Backstories und so mit eingeflossen sind. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Art irgendwie so ein bisschen degradiert wurde, weil der irgendwie dann zu so einer Side-Figur geworden ist.
Inwiefern?
Weil dann noch, ja, ich will jetzt auch nicht spoilern oder so, aber mir reicht Art, der einfach durch die Straßen zieht und ganz kreativ mordet.
Richtig.
In dem Horrorszenario, und da war mir zu viel drin. Also ich weiß, dass ja jetzt ein Vierter noch gemacht wird, aber ich glaube, den gucke ich mir dann zu Hause an. Also ich weiß nicht, es ist vielleicht so wie in den 80ern, als Freitag der 13. kein Ende fand und man dann in 20 Jahren später sagt, ja, aber die waren trotzdem gut und New York und super und so. Aber jetzt im Moment so up to date fühle ich es gerade nicht so. Gab ein paar coole Szenen, aber wie gesagt, die hätte man nicht in so viele Spielminuten packen müssen.
Also ich habe es nicht ins Kino geschafft, wenn wir zu Hause jetzt nochmal in Ruhe demnächst angucken, jetzt über die Feiertage.
Meinst du, dass er dann schon available ist? Oder ist er schon?
Ich weiß es nicht, aber solche Filme laufen doch nicht so lange im Kino.
Du, ich war, oder? Also.
Und mittlerweile zahlst du doch irgendwie 12 Euro und du kannst den noch gucken, während er im Kino läuft. Das ist ja das für uns.
Das stimmt, ja. Das ist,
das finde ich,
geht ganz
komplett
schnell.
Weird in meiner Oldschool-Vision, was Kino eigentlich ist.
Naja, aber auf jeden Fall habe ich das geguckt. Wollte ich nur noch mal kurz zu Protokoll geben.
Vielen Dank.
Meine Filmkritik.
Also Sterne von 10?
6.
Okay.
6.
Okay.
Während der erste hat es nur 8.
Weil es 6 coole Kills gab.
Nee, gab schon mehr. Also, ne? Und auch eine, also viel Hommage. Und was ich noch dazu sagen muss, was ich sehr schön fand, es gab unfassbar viele Easter Eggs. Also Tom Savini zum Beispiel ist mal kurz zu sehen als Mall-Besucher, der da ein Interview gibt. Da habe ich mich sehr gefreut. Falcone, der den ganzen Film ja auch mit finanziert hat, nur deswegen gibt's Art der Clown ja im Kino, ist am Schluss nochmal zu sehen. Also da gab's viele so Sachen, oder auch das Buch mit dem ersten Titel, wo Art überhaupt mal aufgetaucht ist. Und also Eisenhand Kills ist mal in der Szene im Hintergrund gelaufen mit ihrem Song. Also Sachen, die wahrscheinlich viele gar nicht mitbekommen haben. Das fand ich dann wieder schön, dass da die Filmnerds bedient wurden. Aber ja, so viel dazu. Und ansonsten habe ich ganz viel YouTube zu Hause geguckt und habe mich über ein paar Fälle informiert. Und das ist jetzt die perfekte Überleitung YouTube, auch wenn es jetzt gerade sehr schlecht von mir inszeniert war, aber war tatsächlich so. Denn darum soll es heute ein bisschen gehen.
Ja, so ist es. Denn heute haben wir einen Fall für dich, der, ja, wie sagt man das am blödsten, fast zu verrückt klingt, um wahr zu sein.
Ja, wir sprechen heute über eine grausame Nacht- und Nebelaktion und über die semi-erfolgreiche YouTube-Karriere einer Fünffachmutter.
In diesem Fall geht es um ein Verbrechen, um viel Manipulation und um den Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen.
Dies ist der Fall über Samantha Wolford und die Entführung ihres Ehemanns Ernest Lee Ibarra Jr.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Wir schauen nach Mount Pleasant in Texas. Ein kleines Städtchen hat gerade mal so 16.000 Einwohner. Dort wurde in den frühen Morgenstunden des 20. Februars 2015 ein besorgniserregender Notruf abgesetzt.
Hello. Hi, Samantha. I know you're upset, but I'm going to ask you a couple questions. Do you need EMS?
No, they didn't do anything to be made me worried. I just asked my aunt if it was bruising or anything, and she said no, they hit me in the face.
They hit you in the face?
Yeah, they had me tied up and they dragged me down the stairs to face my husband. And when my husband went in to face me, they hit me in the face, like, backhand slapped me. And so he looked at me then and they said, I thought that would get your attention. And I want you to stare at this woman. Do you want us to kill her? And he said, no. And they said, then tell us the truth. And he said, I don't know anything.
Die Frau, die du da gerade gehört hast, das ist Samantha Wolford. Zu diesem Zeitpunkt des Anrufs 26 Jahre alt. Sie meldete bei der Polizei, dass drei maskierte Männer in ihr Haus eingebrochen seien, sie gefesselt und ihren Mann Ernie gewaltsam entführt haben. Mit ihnen waren zum Zeitpunkt des Überfalls ihre fünf Kinder im Haus.
Noch während die Polizei vor Ort eintraf, war Samantha mit dem Notruf verbunden. Zu diesem Zeitpunkt war sie durch ihre Tante befreit worden, die von Samanthas Mutter informiert wurde, denn die hatte Samantha noch vor dem Notruf angerufen. Laut eigener Aussage konnte die Fünffachmutter ihr Handy mit ihrer Nase bedienen und somit Hilfe rufen.
Bodycams der Beamten zeichneten das Eintreffen gegen 2.20 Uhr am Haus und somit ja auch am Tatort auf. Die Officers wollten sich einen Eindruck der Situation verschaffen und befragten Samantha, was so klang.
So, walk me through what happened.
I don't honestly know what happened. I was in bed asleep and we heard a noise and the second I was able to open my eyes, somebody grabbed me and jerked me out of the bed. And slammed me down on the ground and started tying me up. Okay. And put a knife to my throat. And told me don't move.
Okay.
Samantha berichtete die traumatische Erfahrung, dass sie mit ihrem Mann im Bett lag und ein Geräusch hörte. Als sie ihre Augen aufmachte, wurde sie bereits gepackt und aus dem Bett gezerrt. Sie gab an, dass man ihr ein Messer an den Hals gehalten und sie gefesselt habe.
Während das passierte, wurde auch ihr Mann aus dem Bett gezogen und immer wieder geschlagen. Sie hörte jemanden den Namen Luke sagen. Diese Szene imitierte Samantha, indem sie ihre Stimme verstellte und den Wortlaut wiedergab. Samantha gab auch an, dass die Eindringlinge sie vor Ernie bedroht hätten, ihr Shirt zerschnitten und das Handy ihres Mannes mitgenommen haben.
Während sie von den Geschehnissen berichtete, imitierte sie die Eindringlinge immer wieder.
He said, get your shirt and get it quick, because I'm not this type of person. So I started rummaging through my closet. He said, I said get it quick, and pushed the knife against my throat.
Der nächste Step für die Ermittler war also, sofort nach dem Handy des vermissten Ehemanns zu suchen. Das Ganze nennt sich Emergency Phone Ping. Das hatten wir schon in vielen Fällen hier in der Creepy, so kann man einen Standort zumindest einigermaßen einkreisen. Priorität lag natürlich darin, Ernest Lee Ibarra Jr. zu finden und nach Hause zu bringen, bevor etwas Schlimmeres passiert.
Anders als in anderen Fällen gab es aber hier ziemlich schnell eine Rückmeldung der Telefongesellschaft. Man konnte bereits gegen 3 Uhr nachts feststellen, dass das Handy der entführten Person an einem Ort in Pittsburgh geortet werden konnte, also Pittsburgh, Texas, was ungefähr so 18 Minuten vom Haus der Familie, also vom Tatort entfernt war. Samantha gab auch gleich an, dass sie eine Vermutung hätte, wer hinter dem Ganzen steckte, auch wenn sie die Männer, die eingedrungen waren, nicht kannte.
Das war also die Ausgangssituation. Ein entführter Familienvater und eine aufgelöste Ehefrau, die ganz schön viel über die Vorkommnisse erzählte, bereits hier, also das war so gegen 3.20 Uhr, kamen aber schon einige Zweifel bei den Ermittlern hoch. Irgendwie wirkte die ganze Sache nicht authentisch. Außerdem waren die beiden, um die es jetzt hier ging, nicht unbekannt. Es kam öfter mal zu Auseinandersetzungen in diesem Haus.
Grund genug, uns Samantha Nicole Wolford und Ernest Lee Ibarra Jr. mal genauer anzusehen. Samantha wurde in Mount Pleasant, Texas geboren. Sie galt als laut, selbstbewusst und sehr von sich überzeugt. Schon früh träumte sie von einem aufregenden Leben, fernab des Alltags in ihrem kleinen Heimatstädtchen. Mit 19 wurde sie dann zum ersten Mal Mutter und das gleich zweifach. Zwillinge entstanden aus ihrer ersten Highschool-Liebe. Doch die Beziehung, die hielt nicht lange und Samantha musste die Kinder alleine großziehen. Das war eine Zeit, in der sie mit ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter haderte.
Im Jahr 2008 lernte sie dann Ernest, genannt Ernie, Lee Ibarra Jr. in einem Tattoo-Studio kennen. Ernie war genau das Gegenteil von Samantha. Ruhig, belesen, so ein richtiger Familienmensch. Er arbeitete hart und träumte davon, seiner Familie, ja, so ein stabiles Leben zu bieten.
Ja, aber Ernie war auch nicht nur ein liebevoller Vater für Samanthas Zwillinge, sondern auch ein leidenschaftlicher Gamer und Computerfreak. Tagsüber arbeitete er als Holzarbeiter in einer Baseballschlägerfabrik und nachts, da lieferte er Pizza aus. Für ihn war das Wichtigste das Familienleben.
Die beiden verliebten sich und erweiterten ihre Familie. Im Jahr 2011 bekam Samantha mit Ernie ein weiteres Zwillingspaar und 2013 folgte ein fünftes Kind. Fünf Kinder, ein Haus und ein fleißiger Ehemann. Eigentlich klingt das durchaus nach einem erfüllten Leben für die einstige Alleinerziehende.
Samantha sah das allerdings ein bisschen anders. Ihr reichte es nicht. Sie fühlte sich nicht erfüllt und so startete sie 2010 einen YouTube-Kanal, auf dem sie über ihr Leben als Mutter berichtete. Sie träumte davon, online berühmt zu werden, doch der Kanal, der hatte kaum Zuschauer. Ernie unterstützte sie so gut er konnte, aber er selbst war eher skeptisch ihren Ideen gegenüber.
Das führte zu einigen Spannungen zwischen den beiden. Samantha fühlte sich von ihrem Alltag erdrückt, glaubte, dass ja in ihrem Leben noch mehr möglich war, als nur Hausfrau oder Mutter zu sein. Dieser Umstand führte zu Auseinandersetzungen im Haus, die dem Ermittler am 20.02.2015 eben auch schon bekannt waren.
Was uns somit auch wieder zurück zu dieser Nacht und der Geschichte von Samantha bringt. Bei der weiteren Befragung im Haus war dann auch plötzlich die Rede von $20.000 Entschädigung, die Entführer haben wollten. Was Samantha am meisten verdächtig machte, war ihr Verhalten und vor allem immer neue Informationen. Während die Polizei den Tatort untersuchte, widersprach sie sich dabei auch immer und immer wieder. Es gab immer wieder verschiedene Varianten. Es wirkte fast so, als schien sie es zu genießen, im Mittelpunkt zu stehen und möglichst viel zu reden. Es wirkte einfach nicht wie jemand, der gerade eine traumatische Erfahrung durchlebt hatte oder wie jemand, der sich gerade um seinen Ehemann sorgt. Es wirkte eher, als wäre das alles inszeniert.
So kam es, dass die Ermittler beschlossen, Samantha noch am frühen Morgen gegen 6 Uhr auf das Polizeirevier zu bringen. Als sie dort allein im Verhörraum war, schien sie wenig besorgt oder gestresst. Sie legte sich auf den Boden und nutzte einen Anruf bei ihrer Mutter, um Essen zu bestellen. Dann wurde ihr Handy für das Verhör abgenommen. Als der Ermittler hinzukam, blieb sie erstmal bei ihrer Beschuldigung, wen sie hinter dem Angriff vermutete. Doch es wurde alles immer seltsamer, denn Samantha machte immer mehr Fehler in ihrer Geschichte.
Sie beteuerte ihre Unschuld, nach wie vor. Und dann kam aber ein bestimmter Punkt, nämlich an dem, als der Ermittler den Raum verließ und Samantha beiläufig fragte, ob sie irgendwas brauchte. Er meinte damit Wasser oder Essen. Als sie da aber gezielt nach ihrem Handy fragte und der Ermittler dann erklärte, dass es einen Durchsuchungsbefehl dafür geben würde und sie es erst später zurückerhalten würde, da passierte etwas bei Samantha. Sie war zuerst sichtlich überfordert mit dieser Info. Aber dann sagte sie wiederholt, ich erzähle euch alles, was ich weiß. Ich schwöre es.
Samantha brach aber nicht zusammen und gestand, sondern begann weiter auszuholen. Auf die Nachfrage, ob sie einen Freund oder eine Affäre hätte, fing sie an zu erzählen, was ein schlechter Ehemann Ernie doch war. Und dass es manchmal einfach schön ist, von anderen Männern zu hören, wie hübsch sie doch sei. Das wäre aber alles gewesen. Sie hätte keine Affäre oder einen anderen Mann in ihrem Leben gehabt. Sie wollte, dass es mit Ernie funktioniert.
Samantha versuchte hier gezielt, ein Bild aufzubauen, das sie ganz klar mehr in die Opferrolle zurechtrückte. Vielleicht, um vorzubauen, falls man doch etwas auf ihrem Telefon finden sollte. Und Spoiler Alert, das tat man. Um ihr eine Chance zu geben, bot der Ermittler ihr einen Lügendetektortest an. Als sie darum bat, zuerst mit ihren Eltern über diese Möglichkeit sprechen zu dürfen, schlug der Ermittler dann einen anderen Ton an und gab ihr zu verstehen, dass er sehr wohl wüsste, dass sie etwas damit zu tun hatte und dass das Spiel jetzt endgültig zu Ende war.
Auf diese Konfrontation war Samantha nicht vorbereitet. Sie fing an zu weinen und fing an, eine weitere Geschichte zu erzählen von einem Typen, der der Rächer von schlecht behandelten Frauen sein soll. Und es wurde immer bizarrer. Auf einmal gab es einen Greg, einen John und einen Tay, über die sie aber angeblich nichts Genaues wüsste. Als der Druck dann stieg, versuchte sie sich irgendwie zu retten und erzählte immer weiter, sie hätte drei Typen im Krankenhaus gesehen, gestern erst, und jetzt, wo sie so darüber nachdenke, hätte es genau die drei Angreifer sein können und dass der eine Jojo genannt wurde und nicht Craig, und es wurde alles extrem verwirrend.
Bei diesen zwei Männern, die sie gerade genannt hat, also zumindest bei Jojo und John, handelte es sich tatsächlich um Jonathan Kyle Sanford und Jose Antonio Pons, aka Jojo. Und das Spannende, beide Männer lebten in Pittsburgh, also da, wo Ernies Telefon zuletzt gepingt hatte.
Sobald die Polizei diese Namen also herausgefunden hatte, ging es Schlag auf Schlag. John und Jojo konnten bereits um 9.30 Uhr verhaftet werden. Zuerst wurde Jonathan Sanford vernommen. Er versuchte, die Schuld auf José Ponce abzuwälzen und behauptete, er selbst wäre nur mit dabei gewesen. Er dachte, sie würden dem Mann, der die Frauen angeblich schlägt, nur Angst machen. Doch es kam schnell raus, dass Ernie aus dem Haus in den Truck und dann in den Wald gebracht wurde und dass jetzt klar war, dass Ernest Lee Ibra Jr. in diesem Wald erschossen wurde, laut John von Jojo.
Jose Ponce wiederum schob die Schuld aber zurück auf Sanford. Es war also ein klassisches Hin und Her. Und keiner wollte der Mann gewesen sein, der abgedrückt hat. Fakt war aber, dass der Familienvater tot war. Um zu bestätigen, was im Verhörraum gesagt wurde, fuhren die Ermittler dann mit John in den Wald. Es war ein abgelegenes Gebiet im Camp County, Texas. Und er führte sie tatsächlich direkt zu Ernies Leiche. Das war bereits um 11.30 Uhr, also gerade mal einige Stunden nach der vermeintlichen Entführung.
Okay, so gab es also eine Entführung, einen toten Mann, zwei Männer, die jeweils behaupteten, der andere hätte abgedrückt, und dazu eine Fünffachmutter, die immer noch nichts damit zu tun haben wollte. Aber es fehlte ja noch der dritte im Bunde, nämlich der Mann, der als Ty bekannt war. Der hieß mit bürgerlichem Namen Octavius Lamar Rhymes und hatte sich selbst gestellt in der Hoffnung auf einen Deal.
Ja, und das Faszinierende und auch Verwirrende an dieser Geschichte war, dass sich angeblich niemand wirklich kannte von diesen Personen. Keiner soll gewusst haben, was in dieser Nacht eigentlich geschehen sollte. Und doch waren alle drei auf Drogen, als sie in dieses Haus kamen, um Ernie mitzunehmen.
Was die Ermittlungen zusätzlich beschleunigte, waren die Textnachrichten zwischen Samantha und Octavius Rhymes, also Tay. Denn während die Polizei noch im Haus an dem Tatort versuchte, Ernies Handy zu orten, schrieb Samantha an Tay: Zerstöre das Handy, werde es los. Diese Nachrichten waren der endgültige Beweis. Sie zeigten nicht nur, dass Samantha die Planung übernommen hatte, sondern auch, dass sie während des Verbrechens aktiv mit den Tätern kommunizierte. Und jetzt kommt's, sie und die Kinder waren noch am Abend zuvor mit allen drei Tätern zusammen.
Es ist wirklich kaum zu glauben, aber diese ganze Geschichte der Entführung war einfach schlichtweg gelogen. Und es war auch nicht so, dass diese Tat eine spontane Tat war. Nein, Samantha hat im Vorfeld ganz bewusst geplant, ihren Ehemann loszuwerden, wenn auch ursprünglich auf eine andere Art und Weise.
Und sie hat dabei gleich mehrere Personen mit hineingezogen, die alle bereit waren, ihr zu helfen. Aber gehen wir doch jetzt mal Schritt für Schritt durch, wie diese absurde und ja gleichzeitig auch grausame Planung abgelaufen ist.
Alles begann im Februar 2015. Da lernte Samantha Jonathan Sanford, also John, über eine gemeinsame Bekannte kennen. Diese Bekannte war Sharla Camp. Die war damals gerade im Krankenhaus, weil sie ihr Baby bekommen hatte. Samantha war zu Besuch bei Sharla und nutzte die Gelegenheit, um John ihr Leid zu klagen.
Samantha behauptete, ihr Mann Ernie würde sie misshandeln, emotional und auch körperlich. Das sollte Mitleid erregen und gleichzeitig den Hass gegen Ernie schüren.
Und John war offenbar leicht darauf angesprungen. Er sagte zu Samantha, dass sie ihr helfen könnte, Ernie aus dem Weg zu räumen. Und damit war er der erste Komplize, den Samantha gefunden hatte.
Aber John wollte das nicht alleine durchziehen. Er rekrutierte zwei weitere Männer, das waren Jojo und Tay. Die drei kannten sich natürlich aus ihrem gemeinsamen Umfeld in Mount Pleasant und Pittsburgh und waren nicht wie angegeben fast unbekannt. John versprach den beiden, dass es ein einfacher Job werden würde.
Ja, denn ursprünglich war der Plan auch ein ganz anderer. Sie wollten eigentlich Meth in Ernies Truck verstecken, um ihn dann bei der Polizei zu melden. Das hätte Ernie in ernsthafte Schwierigkeiten und vielleicht sogar ins Gefängnis gebracht. Doch wie wir wissen, änderte sich dieser Plan.
Am Abend des 19. Februar 2015 trafen sich Samantha, die drei Männer und auch Samanthas Kinder in einem Auto. Sie fuhren gemeinsam los, um Meth zu besorgen. Das holten sie bei einem Cousin von Tay ab.
Während dieser Fahrt rauchten die drei Männer aber selbst etwas davon und kamen offenbar auf eine bessere Idee. Sie dachten nämlich, dass es einfacher wäre, Ernie zu töten, anstatt ihn mit einer Drogenfalle hereinzulegen.
Samantha hat dem neuen Plan zugestimmt. Sie machte keine Anstalten, ihre Mitverschwörer zu stoppen. Stattdessen gab sie den Männern sogar Anweisungen, wie sie vorgehen sollten. Der Plan war total einfach. Sie sollten in der Nacht in das Haus einbrechen, Ernie überwältigen und ihn entführen.
John, der sich als Anführer der Gruppe sah, übernahm die Führung. Die Männer bereiteten sich darauf vor, Ernie zunächst bewusstlos zu schlagen und ihn dann an eine abgelegene Stelle zu bringen, wo sie ihn töten würden.
Samantha würde währenddessen zu Hause bleiben und sich als Opfer inszenieren. Sie wollte den Eindruck erwecken, sie sei von den Tätern überwältigt worden, um jeglichen Verdacht von sich zu lenken.
Samantha bereitete sich auf die Rolle genau vor. Sie hatte sich überlegt, wie sie die Polizei überzeugen könnte. Dazu gehörte auch die absurde Idee, den Notruf mit der Nase zu wählen, um glaubhaft zu machen, dass sie gefesselt war.
Und dann war da ja noch ihre bizarre Behauptung, die Täter hätten ihr Oberteil zerschnitten. Alles, was sie plante, diente nur dazu, den Verdacht von sich abzulenken. Was sie dabei allerdings vergessen hatte, war das Oberteil zu zerschneiden.
Ja, und was ich besonders verstörend finde, ist, wie Samantha sich während der gesamten Ermittlungen und auch im Prozess verhalten hat. Sie zeigte keinerlei Reue, obwohl man ihr eigentlich alles nachweisen konnte. Im Gegenteil, sie versuchte weiter, sich als Opfer darzustellen.
Ja, sie behauptete sogar, dass sie zu all dem gezwungen worden sei, weil sie Angst um ihre Kinder hatte. Aber niemand hat ihr das abgenommen, vor allem nicht die Jury.
Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft haben letztendlich ein starkes Bild von Samanthas Charakter gezeichnet. Sie war die Drahtzieherin, die alles geplant und koordiniert hatte. Ohne sie hätte dieses Verbrechen nie stattgefunden und Ernie hätte nie sein Leben verloren.
Im März 2017 wurde Samantha zu 50 Jahren Haft wegen schwerer Entführung verurteilt. Im September desselben Jahres folgte dann noch eine weitere Verurteilung wegen Mordes, dieses Mal zu 99 Jahren Haft, also insgesamt 149 Jahre. Und somit wird sie ihre fünf Kinder niemals wieder auf freiem Fuße sehen.
Ja, und auch die Männer, die wurden hart bestraft. John und Jojo erhielten jeweils 50 Jahre, während Tay, der ja eigentlich mit einem Deal eine mildere Strafe erhalten wollte, 93 Jahre bekam. Er hatte sich nämlich nie schuldig bekannt und wurde in allen Anklagepunkten verurteilt.
Die Ermittlungen in diesem Fall waren so umfassend wie schockierend. Es ist erstaunlich, wie viele Spuren Samantha und die Täter hinterlassen haben und wie schnell die Polizei sie entlarven konnte. Im Endeffekt war ja am selben Tag noch klar, wer für das Verbrechen verantwortlich war, nämlich Samantha.
Ja, und es zeigt einmal mehr, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt, egal wie gut jemand glaubt, sie verbergen zu können.
Hatten wir schon jemals einen Fall, der so schnell aufgeklärt wurde?
Ich glaube nicht. Also Oder? Ich war da auch, ich war super schockiert, als ich mir dieses Ganze, als ich die Verhöre und sowas angeguckt habe. Und für mich war am verstörendsten, glaube ich, der Charakterzug von Samantha, die ja schon auf diesen Bodycam-Aufnahmen, also wie sie die Stimmen imitiert hat und dass man in so einer Situation aufgelöst ist. Ne? Also da reagiert bestimmt jeder anders. Aber alles war wie eine große Show für sie. Und ich glaube, da müssen wir einfach mal aufarbeiten, was da, glaube ich, schiefgelaufen ist. Oder was wir denken, was schiefgelaufen ist. Weil ich glaube schon, dass sie halt super überfordert war. Ich habe sie jetzt auch nicht als typische Mutter wahrgenommen oder hätte ihr jetzt keine 5 Kinder zugeschrieben in dem, was ich so von ihr gesehen habe und ne, also wie sie sich gegeben hat. Da hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit reingespielt. Ich finde es hier auch nochmal wichtig zu sagen, wir wollen hier nicht ausschließen, dass Ernie tatsächlich mal handgreiflich wurde. Ne? Das wissen wir nicht. Also es gab nie eine Verurteilung oder nie irgendwelche Sachen, aber es gab auf jeden Fall Polizeieinsätze. Das hat auch der Officer am Tatort sofort gesagt, weil er meinte, irgendwas ist hier fishy und er kennt die beiden und er war schon mal öfter hier und der meinte eben, weil es Anzeigen gab, dass Ernie ja gewalttätig ihr gegenüber oder auch den Kindern war. Und da haben wir keinen Einblick. Ne? Also das kann jetzt auch wirklich eine Frau sein, der sehr viel Schlimmes widerfahren ist. Das will ich ja gar nicht absprechen, ist aber trotzdem kein Grund, jemanden ermorden zu lassen.
Ich verstehe sogar noch diese Situation, wenn man mal davon ausgehen, dass da wirklich nicht alles gut lief zwischen den beiden und dass da vielleicht auch schlimme Dinge passiert sind und dass sie vielleicht auch raus wollte aus dieser Nummer, dass sie ihn loswerden wollte, wusste nicht wie, war überfordert, warum auch immer, konnte sie nicht einfach gehen, mag auch an den Kindern liegen und so weiter. Und dass man dann vielleicht irgendwie auf so eine leicht abstruse Idee kommt, ihm dann ein bisschen Meth unterzuschieben, dass er dann irgendwie in Knast kommt für ein paar Jahre und sie so ihn zu entledigen. Okay, irgendwie kann ich das noch nachvollziehen, wenn man viel Krimis geschaut hat, ein bisschen in so einer Welt denkt. Aber dass man dann diesen Schritt aber macht und so wie es zumindest klingt hier, so sehr nüchtern, ach ja, dann bringen wir ihn um, das ist doch viel einfacher. Okay, machen wir so. Also, dass da wieder keine Hemmschwelle
ich
da
find's,
ist.
Ich finde es viel krasser, dass da ja auch dieses Retter-Syndrom der irgendwie eingesetzt hat. Weil wenn man sich so ein bisschen mit den drei Männern beschäftigt, die da eingeschritten sind. Ich glaube jetzt nicht, dass das einfach nur die guten Samariter waren, die da irgendwas Gutes tun wollten. Ich glaube, die haben auch alle drei ganz schön Dreck am Stecken gehabt. Also, das hat so eine Eigendynamik entwickelt in diesem Fall. Ich finde es nur total krass, wie man als eine Person drei weitere in sowas mit involvieren kann. Ja, und bis heute weiß man ja nicht, also es gibt Vermutungen, aber bis heute ist ja nicht klar, wer diesen Mann erschossen hat. Also wer letztendlich den Abzug gedrückt hat. Ich glaube schon, dass sie sich noch so dachte, ich war ja quasi gar nicht beteiligt. Aber so läuft es halt nicht. Ne? Du bist halt, also in dem Fall war es eine richtige Verschwörung, die da gelaufen ist und sie hat das Ganze angeführt. Egal, wie er es ausgeführt hat, aber es ist alles auf ihrem Mist gewachsen.
Ich kann das auch nicht verstehen, dass da so viel am Ende beteiligt war, weil mir wäre das viel zu risky. Also du musst dich ja diesem Thema irgendwann mal jemandem anvertrauen und irgend so einen Plan teilen. Okay, aber dass noch eine zweite und eine dritte Person, je mehr Personen involviert sind in sowas, unterstützt zumindest, dass das irgendwann mal bricht,
also,
oder?
Also ich muss auch sagen, wenn man sich das so alles mal anguckt und auch hört, wie sie so spricht und auch die Beteiligten da sprechen, also ohne mich da jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich glaube, das war jetzt auch eine Gesellschaftsschicht, da ist man schon schnell an die Grenzen gestoßen, ne? Also gerade so mit Intellekt und so. Von daher, das merkst du, wie sie sich artikulieren, wie sie sich geben. Und ich glaube, Samantha hat sich das in ihrem Kopf ein bisschen einfacher vorgestellt. Also ich glaube, der war die Tragweite nicht bewusst und die Konsequenzen glaube ich auch nicht. Ja, und da kam halt viel zusammen. Und wie gesagt, auch die Zustände in diesem Haus waren ja katastrophal. Also das sieht man auch auf diesen Bodycam-Aufnahmen. Sich vorzustellen, dass da 5 Kinder hausen mussten, weil anders kann man es eigentlich fast schon nicht betiteln, finde ich alles sehr grenzwertig. Und die Frage ist auch, hätte da vielleicht nicht auch schon mal vorher jemand einschreiten können oder so. Also es ist ein ganz schwieriger Fall, weil da ganz viele Faktoren aufeinander prallen. Und das zu beleuchten, vielleicht ging es ihr wirklich nicht gut, vielleicht hat sie da viel durchmachen müssen. Aber diese ganze Inszenierung drumherum und auch dieser leichte Drang nach Aufmerksamkeit, der kommt da schon ganz klar raus in diesem Fall.
Gerade dieser Punkt mit der Aufmerksamkeit, ich meine, wie viel hat denn mitgespielt, dass sie eine nicht ganz so erfolgreiche YouTube-Karriere hatte? Also sollte ihr das Ganze so einen Schub geben auch in die Richtung?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht einfach nur darum, dass sie sich dachte, Mensch, wenn ich dann alleine bin, dann, wenn er da jetzt vielleicht nicht so dahinter stand, dass sie vielleicht schon irgendwie supportet hat, aber versetz dich mal in die Lage, du gehst 2 Fulltime-Jobs nach oder gehst dann noch nachts arbeiten. Klar, die Mutter kümmert sich um die Kinder, aber will eigentlich viel mehr, halt noch mehr aus ihrem Leben machen, was ja überhaupt nicht verwerflich ist. Ich kann es gut nachvollziehen, ne? Dass du sagst, ich bin halt auch mehr als Mutter oder so, gerade in so einem jungen Alter. Aber dass man dann vielleicht als Partner nicht immer dasteht und sich denkt, Dann sprich noch fünfmal in die Kamera und ich gehe dann mal in die 16. Stunde der Schicht. Glaube ich, ist schon schwierig. Also ich glaube, dieses Zwischenmenschliche darf man da einfach nicht vergessen, dass die Umstände halt einfach schwierig sind. Die hatten ein großes Haus, die hatten 5 Kinder, die muss man auch versorgen. Da war bestimmt finanziell auch viel Druck hinter.
Und die 5 Kinder jetzt, die großen Leidtragenden an der ganzen Nummer, stehen ohne Eltern da und ein super junges Kind auch mit dabei. Also das ist dann schon richtig dramatisch.
Ich finde es auch super fraglich. Also diese ganze Nummer ist ja einfach schon schlimm genug, dass sie die Kinder dabei hatte noch den Abend zuvor.
Das hat mich ständig verwirrt bei dieser Geschichte.
Dass sie einfach mit diesen 3 Männern, die dann später den Vater umbringen sollten. Ich meine, ob es jetzt zu diesem Zeitpunkt so war, aber sie wollten dem Vater nichts Gutes, da mit den Kindern zu sitzen. Also dieser ganze Fall ist an Kritik nicht zu übertreffen, ne? Also in jedem Verhalten, in jeder Vorgehensweise schwer nachvollziehbar. Aber auch hier wieder halt das Problem. Ich glaube, ganz großer Punkt eben Finanzen, Armut, ja, Möglichkeiten im Leben und ja, dass dann Leute zu solchen Übersprungshandlungen sich in dem Moment wahrscheinlich gezwungen fühlen, auch wenn es immer eine andere Lösung gibt.
Jetzt gibt es diese ellenlange Haftstrafe von 149 Jahren. Auf der einen Seite gut, weil sie offensichtlich nicht zurechnungsfähig ist, in der Hinsicht ein normales Leben zu führen. Wer weiß, was da vielleicht noch passiert wäre, wenn sie solche Entscheidungen trifft. Auf der anderen Seite wachsen jetzt 5 Kinder auf, ohne eine Möglichkeit haben, Kontakt zu ihrer Mutter zu haben. Klar, diese Besuchszeiten und so weiter und so fort. Im Rahmen ist das ja möglich. Aber ist auch hart auf der anderen Seite, weil die nichts dafür können.
Alles ist hart in diesem Fall. Und ja, ich glaube halt einfach, das ist wieder so ein Fall von sozialer Ungerechtigkeit gepaart mit ja schon diesem Versprechen, glaube ich, oder dieser Vorstellung, ich kann jetzt vielleicht, auch wenn ich so nicht gut in der Schule war, auf YouTube was reißen und damit viel Geld verdienen. Und sie hat sich, glaube ich, schon auch als was Besonderes gefühlt. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Ist einfach nur traurig um die Kinder. Und auch Ernie hat es nicht verdient. Also niemand hat es verdient, im Wald erschossen zu werden. Also dieser ganze Fall ist einfach so abstrus. Also das ist dieses ganze Verhalten von ihr. Und für mich hat sie auch immer eher wie so ein Teenager gewirkt, anstatt wie eine Mutter von 5. Also auch als sie sich da in diesem Verhörraum auf den Boden gelegt hat und ihre Mutter noch gesagt hat, oh, ich verhungere, ich hätte jetzt gerne bitte Waffeln und dies und das. Und
ja, schon krass eigentlich.
Es ist eigentlich so, sie hat dann auch noch auf so eine Tafel geschrieben, weil sie wurden ja alle ständig gefilmt in diesen Verhörräumen. Herr, habt ihr meinen Mann jetzt gefunden? Also sie hat dieses Schauspiel wirklich bis zum Schluss durchgezogen und auch diese Dreistigkeit, mit den Ermittlern in diesem Haus zu stehen und der sagt, ich brauche seine Telefonnummer, wir müssen ihn anpingen oder wir müssen gucken, wo sein Handy pingt, da noch eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer zu schreiben, entsorgtes Telefon, so weit nicht denken zu können, dass man sowas rekonstruieren kann, dass man sowas nachverfolgen kann, zeigt ja schon, in welchem Gefilde man da unterwegs war, ne? Aber wie würdest du denn, also jetzt noch mal ganz kurz auf dieses Szenario zurückzukommen, sie war gefesselt und dann hat sie mit dem Gesicht irgendwie ihr Handy bedient. Ich kann das sogar nachvollziehen.
Du kannst ein Handy nicht mit der Nase entsperren.
Natürlich, mit Face ID auf jeden Fall. Weil, das ist so jetzt ein super bescheuertes, random Beispiel. Wenn ich beim Nägelmachen sitze, dann habe ich meine Hände nicht zur Verfügung, aber mein Handy liegt vor mir. Und da habe ich auch schon mal mit meiner Nase was hochgeschoben, dann hat sich mein Handy entsperrt. Und dann habe ich mit meiner Nase auf diesen WhatsApp-Button gedrückt und konnte dann meine Nachricht lesen.
Okay, ich habe auch schon im Winter damit jemanden zum Telefonieren ausgewählt, weil ich meine Handschuhe nicht ausziehen wollte. Ich bin nur nicht auf das Entsperren gekommen, weil ich kein Face-ID habe, aber logisch, damit ist das ja kein Problem.
Der geht schon. Also so weit weg ist es eigentlich nicht.
Na gut, ja, für mich war es erstmal ein bisschen wir, aber stimmt.
In ihrer Logik, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass man so denkt, aber dass man dann sagt, na, die haben mir dann am Kragen dieses T-Shirt geschnitten oder haben da reingeschnitten und deswegen, und dann hat das nicht so gut funktioniert, dann haben sie es mir über den Kopf gezogen. Also diese Geschichte hat sich auch immer wieder verändert, aber dann nicht auf die Idee zu kommen, dann müsste ich vielleicht mein T-Shirt zerschneiden, um, also in einer Zeit von, es gibt 800.000 True Crime Formate und weißt du, so auch 2015 war das schon so, eine Geschichte so aufzuplustern, so viele Lügen da reinzupacken, dass man die selber schon nicht mehr überblicken kann und dann aber aufs Wesentliche nicht mehr zu achten, schwierig.
natürlich ist da viel Drama und Tragik in dieser Geschichte, aber trotz allem musste ich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, immer an irgend so eine Krimikomödie denken,
ja,
die so eine Staffel lang läuft, ja, weil das hat so viel Potenzial, was
so
ein bisschen ins, genau,
ja,
so ins Abstruse, ja, fast schon geht, so ins Übertriebene.
Ja.
Also ich habe sofort Darsteller vor Augen gehabt, die diese, die diesen Film in Anführungsstrichen, mhm, gespielt, mhm, haben, ne?
Absolut. Also es ist ein ganz wilder Fakt und ich meine auch, dass dieses steht überall mit so irgendwie die angehende YouTuberin, das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, es soll einfach nur klar machen, welche Position sie gern gehabt hätte. Sie wäre gern berühmt gewesen, sie wäre gern mehr im Mittelpunkt gestanden und dass dieser Teilaspekt ihres Lebens schon dazu beigetragen hat, dass sie sich da in diesem Verhör dann auch so verkauft hat, wie sie sich verkauft hat. Also ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Alles andere würde ich jetzt mal komplett von ihrer vermeintlichen Karriere als YouTuberin dann mal loslösen. Aber ich fand es so spannend, also auch sie einfach zu beobachten in diesen Aufnahmen vom Verhörraum, wie sie auf bestimmte Sachen reagiert hat. Und als dieser Polygraph-Test, also dieser Lügendetektor-Test vorgeschlagen wurde und sie ja dann noch so gemeint hat, ja, also nichts jetzt gegen sie, aber ich vertraue der Polizei. Und ich weiß, sie hat immer so unnötig viel ausgeholt. Und als dem Ermittler dann der Kragen geplatzt ist und wirklich gesagt hat, put your ass behind bars. So wirklich, also der hat so mit ihr gesprochen. Und der stand wirklich der Mund offen, sperrangelweit, stand die da wie so ein kleines Kind und hat geguckt. Und ich glaube, dieses ganze Verhalten da einfach mal zu beobachten, wie sich Menschen, die dann ja offensichtlich nicht die Wahrheit sagen, sich da immer weiter reinreiten, das finde ich an diesem Fall das Faszinierende. Einfach zu beobachten, wie sie bis zur letzten Sekunde wirklich noch gedacht hat, sie kommt da irgendwie raus, sie kann das vertuschen, obwohl alles instant klar war.
Und um vielleicht noch was Positives hinten raus zu nennen, es ist irgendwie auch mal schön, einen Fall zu haben, der schnell, einfach und straight aufgeklärt, ja, wurde, wobei den Ermittlungen jetzt nicht super viel schief lief oder, ja, das irgendwie, klar, es war jetzt auch nicht ganz so schwierig in dem Fall wie bei anderen Fällen, aber trotz allem, es hat auch mal,
absolut,
alles funktioniert und es,
ja,
ist auch mal irgendwie schön zwischendurch,
total,
dass man so einen Mord auch relativ schnell aufdeckt.
Ja, und dass es da keine Ermittlungsfehler oder sowas,
genau,
gab.
Ganz genau.
Und es gab auch ein Szenario, als sie dann endlich mit den Namen um die Ecke kam, also zum Beispiel dieser John, der hieß auf Facebook John Rebel, also wie schnell die da reagiert haben und wie schnell die Leute dann auch gefunden haben, weil dieser Officer auch aufgesprungen ist. Du musst ja immer im Hinterkopf behalten, weil die Karte hat sie ja auch gezogen, dass sie Angst um ihre Kinder hat, was ja, wenn das so ein Entführungsfall gewesen wäre, eine nachvollziehbare Sorge ist, ne? Also die man ja auch ernst nehmen muss. Und der hat dann auch gemeint, ja, wir müssen die jetzt sofort verhaften, damit die Leute dann nicht mehr draußen unterwegs sind. Und die haben wirklich schnell gehandelt. Und dass es für Tay dann nicht so gut ausgegangen ist, er hat sich gestellt, er wollte einen Deal, hat dann im Endeffekt nach Samantha die höchste Strafe kassiert, weil er sich nicht schuldig bekannt hat. Und zwischen John und Jojo ging das eben hin und her, wer letztendlich abgedrückt hat. Keine Ahnung.
Spannender True-Crime-Fall, mhm, auf jeden Fall heute, der relativ am Ende des Creepy-Jahres 2024 steht. Magst du noch spoilern, was alles noch Großartiges in diesem Jahr rauskommt?
Es kommt jetzt drauf an, ob wir das noch hinbekommen oder nicht.
Wir sind uns noch unsicher.
War eigentlich, weil wir jetzt ungeplant 2 Wochen in der Zwangspause waren, scheue ich mich gerade ein bisschen davor, wieder in die Pause zu gehen. Aber eigentlich wollten wir ja
so eine kurze Winterpause über die Jahre.
So eine Winterpause,
ja,
machen. Ich hätte tatsächlich noch, weil ich es ja schon mal angesprochen habe, dass ich bei The Vegan Satanist zu Gast war.
Richtig.
Den hätten wir auch immer noch auf dem Zettel. Und ich weiß, dass Laurent auch unfassbar viel Bock hätte. Und der ist uns ja immer noch schuldig, so wie er es in der Folge angeteasert hat, uns zu erzählen, wo er tatsächlich mal einen richtigen Vampir gesehen hat. Wenn wir das noch hinbekommen, dass wir Laurent noch ins Studio bekommen und wir das schaffen, weil ich glaube, an ihm liegt es gar nicht so, dann würde ich tatsächlich noch ein Interview mit ihm einbauen, denn der hat noch ganz, ganz viel spannende Sachen zu erzählen. Der hat es nämlich auch geschafft, dass am 5.12. durch seine Arbeit ein Horrorfilm entbannt wurde. Also da steckt ganz viel hinter. Ich glaube, es ist ein super Talkthema und ganz spannender Interviewgast sowieso. Deswegen hätte ich das noch auf dem Zettel. Wir halten dich da auf jeden Fall auf Instagram
Bleiben
am Laufenden.
Bleiben Sie dran.
Stay tuned.
Yeah. Yeah. Mehr nach der Werbung.
Genau, aber das wäre so und dann gucken wir mal und dann starten wir fresh ins neue Jahr. Ich habe ganz viel Bock auch noch mit Philipp viel zu machen, der kam ja auch richtig gut bei dir an und ja, mal gucken, was da die Zukunft noch so für uns bereithält.
Sprich, wir verzichten jetzt auf diese üblichen Worte hinten raus, sondern gehen mal davon aus, dass wir das alles noch irgendwie hinkriegen.
Ach so, du meinst
nee,
zum Jahresende.
Ich meine die Jahresende. Grüße, bleib gesund, rutsch rüber, frohe Weihnachten.
Wir sagen immer, dass die Leute gesund bleiben sollen.
Stimmt.
Siehst du, ich denke ja mit.
Und zwar in diesem kleinen Sprüchlein hinten raus.
Ja, ist so.
In diesem Sinne.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on.
Bis dann.